Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TachoCast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Sascha Walter und Götz Bock. Dieser TachoCast wird präsentiert von Jorla, Ihrem Partner für die Logistik der Zukunft. Ob Fuhrparkmanagement, Telematik, Maut- und Tacholösungen oder digitale Abrechnungssysteme. Jorla ist Ihr Komplettanbieter für die moderne Transportwelt. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Sascha.
Gut.
Hervorragend.
Wir haben ja, schon schön, dass wir uns wieder treffen hier.
Ja. Bereitschaftszeit. Das vorletzte Mal haben wir ja das Thema Arbeitszeit gemacht. Und zwischendurch mal wieder ein Spezial mit dem Philipp. Und da wir die Arbeitszeit ja letztlich nicht losgelöst von dem Thema Bereitschaftszeit auch behandeln können, weil das beides in der gleichen oder in einer ähnlichen Rechtsgrundlage geregelt ist, machen wir heute dieses Riesenthema. Ich fürchte, das wird wieder sehr lang.
Wir gucken mal.
Ja.
Ja, die Bereitschaftszeit. Warum gibt es überhaupt eine Bereitschaftszeit? Das wäre ja erstmal die erste Frage.
Ja.
Welche Möglichkeit haben wir überhaupt damit oder welche Möglichkeit hat der Fahrer dadurch, wenn er mit Bereitschaftszeit arbeitet? Wie ist das bei dir? Wenn du dir Fahrerdaten ansiehst, wird Bereitschaftszeit häufig genutzt bei den Leuten?
Nee. Also ich meine, da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf, auf die Differenziertheit im Logistikgewerbe oder auch natürlich beim Omnibus. Aber ja. Also ich habe manchmal den Eindruck, wenn die Unternehmen nochmal nachgeschult haben, zum Beispiel infolge von einer Kontrolle, wenn es da Probleme gab mit dem Arbeitszeitgesetz und wenn man dann das Thema nochmal aufs Podium stellt und den Fahrern das vermittelt, dass das ein wichtiges Instrument ist, dann sieht man das hin und wieder. Aber ja, die Aufzeichnungsqualität finde ich ja, klar, ich habe auch keinen repräsentativen Überblick. Aber ich denke, du kannst das bestätigen. Die ist ja schon in vielen Fällen verbesserungswürdig und Bereitschaftszeit ist da noch das, was am wenigsten gut läuft, sagen wir es mal so.
Ja, ist genau bei mir dasselbe. Wenn ich Fahrerunterweisungen durchführe, fällt mir auch immer auf, also die Bereitschaftszeit ist sehr häufig bei Null. Also das heißt, sie wird überhaupt nicht benutzt. Ja. Und ja, die Frage ist natürlich immer, warum ist das so? Also warum benutzt der Fahrer die Bereitschaftszeit nicht?
Ja, ich habe ja manchmal den Eindruck, wie wenn man auf der Autobahn fährt und die Mittelspurschleicher hat, dann die haben das Gefühl, auf der rechten Spur geht das Auto kaputt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Fahrer den Eindruck haben, dass sie sich verletzen, wenn sie mal die Taste 1 in Anführungszeichen öfters drücken im Alltag.
Ja, ich glaube, auch da sind wieder irgendwie, hat das was mit Schulungsdefiziten zu tun,
ja.
Weil einfach auf diese Bereitschaftszeit so gut wie gar nicht eingegangen wird, scheinbar. Ich weiß es natürlich nicht. Und deswegen gehen wir heute mal drauf ein.
Ja.
Und befassen uns mal mit diesem Thema.
Genau, also es geht um Wartezeiten, um Zeiträume, in denen ich nicht aktiv am Arbeiten bin. Da gibt uns das Recht, die Möglichkeit, wenn wir hier als Fahrer tätig sind, das müssen wir auch gleich noch ein bisschen einschränken, welche Fahrer das überhaupt nutzen können. Aber dann gibt es uns eben die Möglichkeit, diese Wartezeiten als Bereitschaftszeit zu dokumentieren. Der eigentliche Hebel, wir kommen gleich noch mal ein bisschen auf das Warum, aber der Hebel ist ja der, dass diese Bereitschaftszeiten, sofern sie diesen rechtlichen Anforderungen genügen, Klammer auf Klammer zu, nicht als Arbeitszeit, als arbeitsschutzrechtliche Arbeitszeit anzusehen sind. Das heißt, sie sind nicht Teil dieser maximal 10 Stunden Arbeitstätigkeit pro Arbeitstag. Und das heißt, es ist ein Instrument, um eben auf die Geschehnisse draußen bei der Arbeit, sowohl beim Empfänger als auch beim Verlader oder in anderen Situationen, wo wir mit einem Dienstleister zu tun haben, wo wir eben warten müssen, dann diese Zeitraum entsprechend aufzuzeichnen. Und dann fließen diese Minuten und Stunden eben sozusagen gedanklich in ein eigenes Töpfchen, sind aber dann eben nicht Teil der Arbeitszeit.
Genau, und dann kommt ja dieser Begriff der Schichtzeit ins Spiel, den es ja rechtlich gesehen so nicht gibt. Aber da fällt er ja mit rein.
Genau, da haben wir ja auch eine ausführliche Folge gemacht. Ich weiß nicht, was die Nummer 12 oder so, wo wir über die Zeitsysteme gesprochen haben. Also wenn ihr über das Thema Schichtzeit nochmal was hören möchtet, dann scrollt mal einfach durch die Folgen. Da gibt es eine, wo es um die Zeitsysteme geht und da besprechen wir das ausführlich. Also wir haben ein paar auch spezielle Anwendungsfälle, nämlich auch insbesondere das Thema der Mehrfahrerbesatzung. Da spielt es ja eine Rolle, dass diese Mehrfahrerbesatzung es ermöglichen soll, innerhalb eines gewissen Zeitraums eben länger unterwegs zu sein, indem zwei oder mehr Fahrer sich abwechseln. Und hier spielt die Bereitschaftszeit eine bedeutende Rolle, weil eben die Tätigkeiten, die ich da passiv auf dem Beifahrersitz verbringe, dann nicht als Arbeitszeit gewertet werden, sondern eben als Bereitschaftszeit. Da müssen wir, denke ich, nachher auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen, wenn es darum geht, wie es da mit der Pause-Fahrtunterbrechung aussieht währenddessen. Ansonsten haben wir halt für die Einmannbesatzung und natürlich auch für die Mehrfahrerbesatzung klassische Wartezeiten, wo wir irgendwo stehen, nichts zu tun haben, besprechen wir dann gleich im Detail. Es gibt auch andere Situationen. Ich hatte es gerade angesprochen, wenn wir von Dienstleistern abhängig sind. Ich habe gerade wieder intensiv mit einem Unternehmen zu tun, die viel im Tank- und Silo-Bereich machen, die Lebensmittel oder Granulate oder Grieße befördern. Und da muss dann ab und zu mal der Tank gereinigt werden. Und dann habe ich dort als Fahrer auch zum Teil passive Zeiten, wo ich nichts zu tun habe, wo ich nur rumstehe. Aber halt anwesend sein muss vor Ort. Und ja, so können sich verschiedene Situationen ergeben. Von der Gesamteinordnung her, das würde ich vielleicht auch noch loswerden. Also, was mir natürlich schon immer ein bisschen ja, Kopfzerbrechen bereitet in diesem ganzen Konstrukt, ist halt diese Situation, dass wir hier ja eine Personengruppe haben, die die schwere Nutzfahrzeuge lenken. Die haben ja schon auch ein gewisses Gefährdungspotenzial gegenüber Dritten, allein durch die Massen, die dort bewegt werden im
Ja.
Straßenverkehr. Und das finde ich schon ein bisschen obskur, dass man gerade diesen Menschen, die eben so viel Verantwortung tragen, dann auch noch die Möglichkeit gibt. Du hast ja das Stichwort Schichtzeit schon eingebracht. Also, dass wir durch dieses Instrument eben die Möglichkeit haben, einen Fahrer bis zu 13, bis zu 15 Stunden, ja, bei der Arbeit zu halten. Also, das brauchen wir jetzt nicht nochmal vertiefen, dass wir nicht 15 Stunden arbeiten dürfen, aber in diesen 13, 15 Stunden dürfen eben bis zu 10 Stunden gearbeitet werden und der Rest muss dann eben sich aus Erholungsphasen und Bereitschaftszeiten zusammensetzen. Aber das führt natürlich trotzdem zu einer starken Belastung durch die reine Länge des Arbeitstages.
Ja, aber da müssen wir auch wieder auf den Disponenten zu sprechen kommen. Ich habe gerade gestern ein Telefonat geführt mit einem Unternehmen, mit einem Verkehrsleiter eines Unternehmens. Und ich war sehr erschrocken. Also, ich war so erschrocken von dem Nichtwissen dieses Verkehrsleiters über dieses Thema, weil es ging nur über dieses Thema. Und dann wunderte es mich auch nicht, dass dann eben dieses Gerücht oder ja, diese Geschichten erzählt werden, dreimal die Woche 15 Stunden Arbeitszeit. Unfassbar. Also dann sind wir auf dieses Thema eingegangen und dann haben wir nochmal, als wir das dann erklärt haben, also man muss ihr zugutehalten, dass dieses Unternehmen dann gesagt hat, okay, wir geben dieses Thema eben ab. Wir lassen das von einem externen Dienstleister, also wir werden ja zukünftig dann die Datenauswertung machen. Aber dann kam noch so eine erschreckende Frage, ja, was habe ich denn als Verkehrsleiter noch alles zu tun? Puh. Also da wundert mich das nicht. Und auch von den Anrufen her, die man bekommt, wie häufig diese Frage mit diesen 15 Stunden da ist. Ne? Gut.
Ja, und das Wilde ist ja, es sind ja nicht nur die drei, die da immer volkstümlich kursieren, diese 3 mal 15 Stunden pro Arbeitswoche, sondern wenn wir, und dann wird es ja wirklich verrückt, durch ein weiteres Instrument, das uns der Gesetzgeber an die Hand gibt, mit dieser gesplitteten Tagesruhezeit, können wir ja praktisch jeden Arbeitstag in der Arbeitswoche Richtung 15 Stunden gehen, wenn die Rahmenbedingungen passen. Ja?
Ja.
Und das ist schon, wenn ich es mir anschaue, ja, Vision Zero. Die Verkehrsminister der EU-Mitgliedstaaten einigen sich ja regelmäßig drauf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verkehrsunfälle und vor allem die Verkehrstoten zu reduzieren. Und dann denke ich mir manchmal,
dieser Gedanke läuft aber gerade aus dem Ruder, wenn man das hört mit der möglichen Führerscheinreform, die da kommt. Also auch da werde ich sehr gespannt sein.
Ja, das ist eine verrückte Welt.
Ja.
Man kann es anders nicht sagen. Also okay. Jetzt haben wir mal so ein paar Grundlagen hier geschaffen. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht an der Stelle vertiefen, weil das machen wir nachher, wenn wir über die Details gesprochen haben. Aber es ist jetzt fürs Grundverständnis am Anfang einfach wichtig, dass ihr versteht, dass dieses System der Bereitschaftszeit eben nicht in die arbeitsschutzrechtliche Arbeitszeit hineinläuft. Es aber gleichzeitig so ist, dass auch wenn diese Zeit keine aktive Arbeitstätigkeit ist, sie trotzdem entlohnt werden muss.
Ja, und da genau ist, glaube ich, der Punkt, warum Fahrer nicht oder sehr wenig mit dieser Bereitschaftszeit arbeiten. Weil ich, auch das höre ich immer wieder, dass sie sagen, ja, aber dann bekomme ich die Zeit nicht bezahlt. Mhm. Das ist ja falsch. Es war auch mal angedacht, 2014, 2015 kam ja das Mindestlohngesetz. Mhm. Und ich meine, wenn ich mich recht erinnere, war es mal so, dass man darüber wohl nicht nachgedacht hatte und auch, dass es dann hieß, ja, Bereitschaftszeiten werden nicht entlohnt. Mhm. Und dann hat man es aber doch nochmal angepasst.
Kann ich mich gar nicht an den Punkt erinnern, an der Stelle muss ich
irgendwas.
Aber es kann gut sein, dass man
irgendwas
das
mal war da mal. Also, und da habe ich gesagt, oh, wenn das aber kommt, dann wird aber mit der Bereitschaftszeit aber wohl gar nicht mehr. Und dann ging es aber dann doch in die andere Richtung, das ist auch gut so.
Ja.
Vielleicht war es auch nur ein Missverständnis meinerseits, dass ich es falsch aufgenommen habe, keine Ahnung. Aber da irgendwas war, ist da gewesen.
Ja.
Wo also, finden wir denn den Begriff der Bereitschaftszeit?
Nur ein kleiner Punkt, weil das auch noch vorab wichtig ist. Wenn ihr müsst halt differenzieren, wie immer, zwischen einem LKW- und Omnibusfahrer, der in diesem Spezialrecht hier drin ist, und dem normalen Arbeitnehmer, der jetzt in einem Büro sitzt, in einem Lager, in der Produktion etc. Weil dieses Instrument der Bereitschaftszeiten, über das wir jetzt heute sprechen, ist eben ein spezialgesetzliches Thema. Der normale Arbeitnehmer, der, sagen wir, seinen Tag hinterm PC verbringt oder vor dem PC, der kann eigentlich keine Bereitschaftszeiten realisieren. Also das Arbeitszeitgesetz selber in seinen einführenden Paragraphen, wenn das nur gilt, dann ist Bereitschaftszeit letztlich immer der Arbeitszeit zuzurechnen. Da gibt es noch Sonderformen, die nennen sich dann Rufbereitschaft und sowas. Also da gibt es dann wirklich Möglichkeiten, wenn ich sozusagen in einer angemessenen zeitlichen Frist dann erst am Arbeitsplatz erscheinen muss, nachdem ich angerufen wurde, dass ich jetzt also doch arbeiten muss, obwohl es nicht klar war von vornherein. Da gibt es also dann tatsächlich auch im Arbeitszeitgesetz Basics-mäßig eine Regelung, dass ich diese Zeit dann nicht direkt als Arbeitszeit dokumentieren muss. Aber für denjenigen, der jetzt da im Büro sitzt und mal einfach nichts zu tun hat, da hat die Rechtsprechung und die Verwaltungspraxis letztlich diese Idee ausformuliert, dass das dann immer Arbeitszeit ist. Ja? Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, das klarzustellen, dass wir hier eine absolut spezialgesetzliche Regelung haben.
Ja, genau. Und diese Regelung, wenn wir jetzt zurückgehen würden, wo kommt das überhaupt weg? Wir haben ja die Richtlinie 2002/15 EG.
Mhm.
Da ist ja die Bereitschaftszeit beschrieben. Und wie es ja mit einer Richtlinie ist, eine Richtlinie, die ja von der EU kommt, die muss ja umgesetzt werden in nationales Recht. Und das wäre dann ja dieser Spezialparagraph 21a im Arbeitszeitgesetz.
Genau, so ist das Gesamtkonstrukt. Und
Das
auch noch ganz kurz erwähnt, also für den normalen Arbeitnehmer, für die Masse der Arbeitnehmer gilt ja diese Richtlinie 2002/15 nicht, sondern für die gilt die Richtlinie 2003/88. Die also anders das ganze Thema einsortiert.
Mhm. So. So, und in dieser Definition dieser Bereitschaftszeit, in dieser Richtlinie steht ja drin, andere Zeiten als oder Bereitschaftszeiten, ja, andere Zeiten als Ruhepausen und Ruhezeiten, in denen das Fahrpersonal nicht verpflichtet ist, an seinem Arbeitsplatz zu bleiben. So, jetzt müssen wir da ja schon mal reingrätschen und sagen, naja, was ist denn überhaupt sein Arbeitsplatz? Auch dafür brauchen wir eine Definition und dafür gibt es auch eine Definition. Was ist denn überhaupt mein Arbeitsplatz? Die Definition Arbeitsplatz, wir haben drei Punkte dafür. Zum ersten ist es ja der Standort der Hauptniederlassung des Unternehmens.
Mhm.
Dazu gehören aber auch verschiedene Zweigniederlassungen. Also die können auch damit reinfallen, wo man sagt, okay, das ist dein Arbeitsplatz. Ne, wir brauchen ja immer Beschreibungen für alles. Alles ja. muss da möglichst genau beschrieben werden. Und was haben wir noch? Das Fahrzeug kann natürlich auch der Arbeitsplatz sein. Wir haben ja den Bezug zum Fahrpersonal. Und das Fahrpersonal, der Arbeitsplatz des Fahrpersonals ist nun mal das Fahrzeug.
Mhm.
Ja. Was haben wir noch als dritten Punkt? Jeder andere Ort, an dem die mit der Beförderung verbundene Tätigkeit ausgeführt werden. Also das heißt also im Grunde, das kann überall sein.
Genau. Ich mache das auch immer kurz. Ich sage, im LKW natürlich bin ich am Arbeitsplatz, aber auch um meinen LKW herum. Also ich sage immer, die Fläche, die ich brauche, um zum Beispiel einen LKW zu B- oder entladen. Ja, solange ich mich in diesem Umfeld bewege, links und rechts davon, dahinter oder vor, ja, dann bin ich am Arbeitsplatz. Weil ich finde, diese Definition hier ist zwar sicherlich hilfreich, wenn man mal Spezialfälle hat, aber am Ende des Tages vor allem durch den dritten Punkt, den du angesprochen hast, also jeder andere Ort, an dem die mit der Beförderung verbundene Tätigkeit ausgeführt wird, also das ist ja dann letztlich überall, wo ich halt bin, mit meinem LKW oder im Kontext mit meiner Arbeitsleistung hier.
Genau, ich gebe immer in den Schulungen, gebe ich immer so ein Beispiel, weil du kommst beim Kunden an, der Pförtner sagt, pass auf, hier hast du einen Pieper, da hinten ist der Parkplatz und ja. wenn du dran bist, an der Rampe zu fahren, wirst du informiert über den Pieper und ich muss mich ja nicht direkt in meinem Arbeitsplatz, also in meinem Fahrzeug befinden, sondern ich kann natürlich auch aussteigen, ich kann das Fahrzeug verlassen, ich muss mich eben nur bereithalten, wenn diese Information kommt, sofort quasi oder unmittelbar dann wieder eben zu reagieren und meine Tätigkeit wieder aufzunehmen.
Genau.
Das ist ja der Punkt.
Also das nähere Umfeld eben. Ja,
genau.
Ich denke, da wird jetzt keiner 50 Kilometer entfernt sein plötzlich von seinem LKW. Das Beam haben wir ja noch nicht erfunden.
Ja, genau. Aber trotz alledem, auch diese Fragen kommen eben in den Schulungen. Ja, was ist denn mein Arbeitsplatz?
Mhm.
Ja, und deswegen denke ich, es ist ganz klug, das auch eben kurz einmal anzusprechen, dann hat man eben den Großteil schon erreicht.
Genau. Also das weiß ich, ob wir da jetzt nachher so im Detail drauf eingehen, aber was schon ein spannender Punkt ist, ist die Umsetzung. Du hattest ja gerade angesprochen, eine EU-Richtlinie muss durch die nationalen Gesetzgeber umgesetzt werden. Und wenn ihr euch den 21a im Arbeitszeitgesetz im Vergleich zu dieser Richtlinie 2002/15 anschaut, dann werdet ihr schon sehr schnell merken, dass man da sehr spartanisch unterwegs war. Auch bei dem Thema von der vorletzten Folge, die Definition, was ist eigentlich Arbeitszeit? Da findet ihr im deutschen Arbeitszeitgesetz eigentlich keine wirkliche Aussage dazu, außer oberflächlichen Aussagen, der Zeitraum zwischen Beginn der Tätigkeit und deren Ende. Aber hier hat uns der EU-Gesetzgeber ganz klar vorgegeben, zum Beispiel, dass das Be- und Entladen, dass Kontrollen, dass alle Formalitäten, alles, was ich so machen muss, Ladungssicherung, Abfahrtskontrolle, pipapo, ist ganz klar als Arbeitszeit zu definieren. Und so haben wir halt an vielen anderen Kleinigkeiten und Punkten auch keine ausführliche Übertragung. Zum Beispiel diese Thematik mit dem Arbeitsplatz. Was ist der Arbeitsplatz? Wo kann der überall sein? Das hat der deutsche Gesetzgeber nicht ins nationale Recht übertragen, sondern das steht halt nur in dieser Richtlinie. Ja, rechtlich gesehen kann ich mich dann trotzdem auch auf die Richtlinie berufen, weil wenn der Gesetzgeber schlampig oder nicht vollständig oder ungenügend umsetzt, dann habe ich als Bürger der Europäischen Union gewissermaßen auch über einen Umweg das Recht, mich eben direkt auf die Richtlinie zu beziehen. Mhm. So. Also jetzt gehen wir in die Definition rein, die da beschrieben ist. Du hast ja den Punkt mit dem Arbeitsplatz gerade thematisiert. Zum Start noch, der Gesetzgeber sagt uns gleich klipp und klar, dass eine Bereitschaftszeit, die hier beschrieben ist, keine Ruhepause und keine Ruhezeit sein kann. Also es sind andere Zeiten als Ruhepausen und Ruhezeiten.
Da sind wir ja wieder beim aktuellen Thema, was ja im Grunde immer noch nicht geklärt ist und was wahrscheinlich auch noch dauern wird, bis wir wirklich eine ganz klare Antwort bekommen.
Ja, also Verweis auf Folge 4, da haben wir uns ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Kann eine Bereitschaftszeit eine Fahrtunterbrechung sein, eine Pause? Da haben wir unsere Meinung klar kundgetan. Da gibt es kein Vertun aus unserer beider Sicht. Da gibt es nur manche, die eben versuchen. Ich meine, wenn ich zum Beispiel, um auch zur vorigen Folge mit Philipp nochmal einen Brückenschlag herzustellen, natürlich, wenn ich mein meine Kunden versuche, in einem Verfahren so gut wie möglich darzustellen und die Strafe so gering wie möglich zu halten, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mal in die Argumentation verfalle, dass es in die Richtung gehen kann. Aber rein rechtlich gesehen ist es aus unserer Sicht eindeutig formuliert.
Ja, genau. Und darum geht es ja. Und wie gesagt, wie wir ja auch in Folge 4 schon gesagt haben, wie es am Ende ist, ist ja völlig egal.
Genau,
wir müssen nur eine einheitliche Regelung dazu haben. Ja. Ob das so ist, das ist scheißegal.
Ja, ja. Genau, das wäre der wichtigste Punkt.
Ja, aber da wollen wir gar nicht so ins Detail, weil wie gesagt, das haben wir ja schon gemacht. Mhm. Von daher, ich denke, das ist ausreichend. Eine wichtige Aussage finde ich im Absatz 3, Paragraph 21a, da geht es ja um die Beschäftigten im Straßentransport. Das heißt, das ist ja die nationale Umsetzung dann der EG-Richtlinie. Ich finde es immer wichtig, den Leuten zu sagen, ey, pass auf, erstmal ist es überhaupt keine Arbeitszeit. Das hast du ja nun auch schon beschrieben. Ein ganz wichtiger Punkt. So, und dann wird ja gesagt, okay, in welchen Situationen ist denn diese Bereitschaftszeit anwendbar? Ja. Fällt mir gerade ein, vor einiger Zeit bei einer Betriebskontrolle kam die Aussage der Behörde, es gäbe gar keine Bereitschaftszeit. Also eine Bereitschaftszeit, da könnte man gar nicht mitarbeiten. Das fällt mir gerade so ein, wo ich sagte, okay, warum nicht? Warum haben wir es beschrieben im Paragraph 21a? Und warum sagen Sie jetzt, dass das funktioniert gar nicht? Die gibt es gar nicht. Also das fand ich auch schon sehr erschreckend.
Ja.
Begründung kam aber gar nicht. Also nur einfach die klare Aussage, Bereitschaftszeit gibt es ja in der Praxis gar nicht. Okay.
Ja, vielleicht haben die nur die ersten Paragraphen des Arbeitszeitgesetzes gewürdigt und nicht verstanden, dass es hier Sonderregelungen gibt. Das kann ja
durchaus sein. Ja, aber dann sind wir doch wieder an dem Punkt. Jetzt hast du keinen dabei, der im Thema ist. Und gibt es nur den Unternehmer, der kontrolliert wird. Und dann gibt es eine Behörde, die diese Aussagen tätigt. So, und am Ende geht es vielleicht darum, dass da irgendwas bezahlt werden muss. Also wir wissen es natürlich nicht, aber es wäre doch immer denkbar, wenn die Behörde sagt, Bereitschaftszeiten gibt es gar nicht so. Warum arbeitet jetzt ihr Fahrpersonal, was es ja normalerweise nicht macht, aber in diesem Unternehmen ist das so, wieso arbeiten die mit Bereitschaftszeit? Wenn es sie nicht gibt, müssen wir dann hat der im Grunde den Fahnenschreiber nicht ordnungsgemäß bedient.
Ja.
So, und jetzt ist keiner da, der sagt, hey, Moment mal, das, was Sie hier erzählen, das ist aber nicht richtig. So.
Ja, keine rechtliche Auseinandersetzung ohne Fachidiot. Das ist die absolute Leitlinie.
Ja.
Ich meine, wer sich auf sich selber verlässt, der ist dann auch verlassen an der Stelle.
Es gibt immer Punkte, die Auslegungssache sind vielleicht, weil Begriffe uns das etwas schwerer machen. So, gar keine Frage. Aber sozusagen eine Bereitschaftszeit ist ja in der Praxis gar nicht möglich.
Ja, es ist schon faszinierend, was man so alles erlebt im Alltag.
Ja.
Gut, also wie gesagt, Bereitschaftszeiten sind Zeiten, die keine Pausen oder Ruhezeiten sind, weil ich mich in diesem Zeitraum bereit halten muss. Also ich muss letztlich an Ort und Stelle sein, wobei ja Ort und Stelle, wie gesagt, mit dem Arbeitsplatz eine gewisse Bandbreite hat. Aber ich muss dort sein. Ich bin im Interesse meines Arbeitgebers hier. Bin praktisch für ihn zugegen, kann nicht frei über die Zeit verfügen, das wäre ja die Definition einer Ruhezeit, oder kann auch diesen Zeitraum letztlich ja nicht zur Erholung nutzen, weil ich ja praktisch immer damit rechnen muss oder zumindest die grundsätzliche in Anführungszeichen Gefahr besteht, dass ich meine Tätigkeit jetzt gleich wieder aufnehme. Also ich muss hier etwas tun, nämlich wachsam sein, obwohl ich im Zustand der körperlichen Entspannung bin oder wie die Juristen das schön formulieren. Und der EU-Gesetzgeber, das ist auch noch spannend an der Stelle, hat da hat nur eine Definition geschaffen. Unser nationaler Gesetzgeber hat zwei Bereitschaftszeitdefinitionen an der Stelle draus gemacht. Also das EU-Recht sagt, ich muss mich nicht unbedingt an meinem Arbeitsplatz aufhalten. Der deutsche Gesetzgeber macht daraus zwei Punkte. Also er sagt, entweder ich muss mich am Arbeitsplatz aufhalten, um nach eigenem Ermessen meine Tätigkeit wieder aufzunehmen, durch eigenes Beobachten. Oder dann unter Punkt 2, ich kann den Arbeitsplatz verlassen und werde praktisch angewiesen, durch wen auch immer, meine Arbeitstätigkeit wieder aufzunehmen.
Ja, das wäre ja dieses Beispiel mit dem Pieper.
Genau, ich habe so einen Rüttler in der Hand, einen Piepser, mich ruft jemand an, mir ruft jemand entgegen, Karl-Heinz, es geht weiter. Was auch immer dann im Einzelfall da stattfindet, das ist relativ egal, aber es gibt eben im deutschen Recht zwei verschiedene Qualitätsstufen oder Ausprägungen, während das EU-Recht an der Stelle nur eine Ausprägung kennt.
Genau, vielleicht noch ein kurzes Beispiel für dieses erste, für die erste Situation, wo ich mich an meinem Arbeitsplatz bereithalten muss. Ich denke, Beispiele sind immer ganz, ganz gut. Ich muss auf so eine Anzeigentafel gucken. Da steht dann drauf, wie weil ich an der Fleischtheke, Rampe so und so viel. Heißt ja, ich kann, und da ist für mich dann auch wieder eine Erklärung, also wenn ich in diesem Fall noch bin, ich kann meinen Arbeitsplatz ja nicht verlassen, weil ich ja dauerhaft quasi auf die Anzeigentafel gucken muss, um sofort reagieren zu können. Und ich weiß ja gar nicht, wann das passiert. Ob es nach 10 Minuten passiert, ob es nach einer halben Stunde passiert, das weiß ich ja gar nicht. So, und ich kann das Fahrzeug nicht, ich kann nicht machen, was ich will. Ich bin ja schon ein Stück weit aktiv, weil ich ja drauf gucken muss.
Ja. Ja, auf deinen Punkt müssen wir jetzt auch gleich nochmal dann eingehen. Ich glaube, wir machen erst nochmal den Punkt, den der EU-Gesetzgeber hier ausgeführt hat. Aber dieses Thema, dass ich da durch aktives Beobachten letztlich jederzeit dann auch in die Situation komme, meine Tätigkeit wieder aufnehmen zu müssen, das ist ja ein Spannungsfeld zwischen rechtlicher Theorie und gelebter Praxis, um es mal so zu sagen.
Das ist ja eh immer so.
Ja, das ist unser Grunddilemma.
Ja.
Gehen wir noch kurz weiter. Also, ich muss entweder am Arbeitsplatz bleiben oder nicht und dann meine Arbeit wieder aufnehmen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Aspekte, wo der Gesetzgeber hier Bereitschaftszeiten definiert oder Zeiträume, Zeitspannen, dort eben oder in diesen Bereichen die Möglichkeit aufmacht, diese als Bereitschaftszeit zu dokumentieren. Das ist einmal, wenn ich einen kombinierten Verkehr habe, also ich begleite das Fahrzeug mit der Ladung auf verschiedenen Verkehrsträgern, sprich ich bin auf der rollenden Landstraße oder auf einer Fähre und übersetze über ein Gewässer oder fahre durch einen besonders langen Tunnel oder was auch immer, was da eben in der Praxis so alles gibt. Da gibt es ja eine Regelung, die wir auch mal noch ansprechen müssen, zum Thema, wenn ich in diesen Kontexten eine Ruhezeit, eine Erholungsphase einlege, dann gibt es ja da auch Sonderregeln. Aber hier ist jetzt gemeint zum Beispiel, ihr fahrt über den Bodensee mit einer Fähre. Ich weiß gerade gar nicht, ob es da was gibt, wo ich mit dem LKW über den Bodensee komme. Aber wenn es so wäre, dann habe ich da keine Schlafkabine, keine Liegemöglichkeit im Zweifel auf so einer kurzen Fähre. Und dann ist aber hier die Option eröffnet, dass ich dann, weil ich ja ungefähr weiß, wie lange auch diese Fähre jetzt hier über den Bodensee drüber fährt oder über welches Gewässer auch immer, dann könnte ich diesen Aufenthalt auf der Fähre als Bereitschaftszeit dokumentieren. Weitere Punkte, die da noch angeführt sind, sind auch Wartezeiten an Grenzen oder wenn gewisse Fahrverbote gelten. Ich weiß jetzt nicht, infolge von Fahrverboten, was machen Sie da in Österreich?
Wie nennt sich das? Nein.
Nee, da geht es doch Richtung Brenner. Jetzt fällt mir gerade der Fachbegriff. Da werden doch die LKWs aufgestaut, da im Inntal, um dann Blockabfertigung. Ja?
Okay.
Blockabfertigung. Vielleicht ist das, könnte man in dem Fall sagen, das können wir als Bereitschaftszeit dokumentieren. Ja. Ist ja in der Nähe von der Grenze und sowas ähnliches wie ein Fahrverbot.
Ja.
Da fängt schon wieder an, strittig zu werden.
Häufig kommt auch wieder die Frage dann, wie sieht's aus im Stau? Ich könnte doch dann, wenn ich im Stau stehe, mit Bereitschaftszeit arbeiten. Der Stau, also ich kläre es immer, dass ich sage, der Stau ist ja im Grunde, gehört zum fließenden Verkehr.
Ja. Und jetzt kommen wir ja an der Stelle auch genau
zu dem
Punkt.
Natürlich ist es im Nachhinein nicht kontrollierbar.
Es steht ja noch ein großer Elefant im Raum. Und der ist ja der, dass gesetzlich beschrieben ist, dass der Fahrer im Voraus, also bevor er diesen jetzt anstehenden Zeitraum als Bereitschaftszeit deklarieren darf, muss ihm ja bekannt sein, wie lange diese Wartezeit nun dauern wird. Die voraussichtliche Dauer.
Genau, darauf wollte ich hinaus, auf diesen wunderbaren Begriff wieder.
Genau.
Voraussichtlich.
Ja.
Ja, was ist denn die voraussichtliche Dauer? Also,
ganz schwieriger Punkt aus meiner Sicht, der sich natürlich in der Praxis gewissermaßen auflösen lässt. Also fangen wir mal von oben an. Wie gesagt, die Beschreibung ist eben so, dass diese Zeiten und ihre voraussichtliche Dauer müssen dem Fahrpersonal im Voraus bekannt sein. Also das heißt entweder direkt vor der Abfahrt beziehungsweise unmittelbar vor dem tatsächlichen Beginn des betreffenden Zeitraums. So, was kann das jetzt alles sein in der Praxis? Ihr macht jetzt eine Ausliefertour, ihr habt 4, 5 Stops, was weiß ich, liefert Getränke aus und macht es an den Großhandel oder an den Einzelhandel. Und dann mache ich das als Fahrer jeden Tag, habe ich eine gewisse Tour und dann habe ich ja irgendwann Erfahrungswerte zum Beispiel. Ja? Also ich weiß erstmal schon mal, ich werde bei jeder Entladestelle ein bisschen rumstehen. Und im Regelfall dauert es bei dem und dem so und so lang und beim nächsten dauert es dann oft so und so lang und beim dritten nochmal anders. Das wäre also was, wo ich schon vor der Abfahrt einerseits weiß, dass heute was passiert, aber dann kann ich natürlich auch noch aus meinen Erfahrungswerten heraus erkennen, bin ich jetzt zum Beispiel hier beim Supermarkt XY und da ist jetzt zum Beispiel noch ein Kollege vor mir an der Rampe, die haben nur eine, ja, dann weiß ich vielleicht nie, wie lange steht der denn schon da? Oder vielleicht bin ich so früh dran gewesen, dass der auch schon gewartet hat. Dann kann ich sagen, wenn der jetzt gerade frisch an die Rampe gefahren ist, dann wird es jetzt mindestens 20 Minuten dauern, bis sie die paar Rollwägelchen da rausgeholt haben oder eben die Paletten rausgezogen haben und bis ich dann
dran komme. Ich könnte natürlich auch mit dem Verladepersonal sprechen.
Ganz genau.
So, dann ist es entscheidend, welche Aussagen gibt er mir denn? Also wenn er jetzt sagt, pass auf, ich muss jetzt hier bei dem Auflieger noch 5 Paletten runternehmen, das dauert eine halbe Stunde und dann mache ich eine halbe Stunde Mittagspause. Dann habe ich ja meinen Zeitraum.
Ja.
Denkbar wäre natürlich auch, er sagt, ja, ich nehme jetzt von dem Auflieger 5 Paletten runter und auf den anderen Auflieger packe ich noch 10 Paletten drauf.
Ja.
Jetzt ist es ja unklar.
Genau. Ich meine, der Informationsweg ist insgesamt nicht beschrieben. Es könnte ja auch die Situation entstehen, ich habe eine tüchtige Disposition, dann wissen die, ich bin jetzt in 5 Minuten da bei der Entladestelle oder Beladestelle, dann ruft der Disponent mal da an und sagt, hey, unser LKW ist jetzt gleich bei euch, wie lange dauert es denn, bis er abgefertigt wird? Und dann ruft der Disponent danach den Fahrer an oder schickt ihm eine WhatsApp oder ja, was auch immer. Also es ist eine extrem weiche, also im Text, wie es im Gesetz steht, kann man erstmal meinen, naja, das ist ja relativ klar formuliert. Das Problem ist halt, wie in der Kindererziehung, Regeln, die ich nicht durchsetzen kann und die ich nicht kontrollieren kann letztlich oder nur schwer kontrollieren kann, ja, die hätte ich mir im Endeffekt auch in die Haare schmieren können, weil das ist eben eine Herausforderung.
Würde dann wirklich jeder so tief nachfragen und sagen, ja, was ist denn da gewesen? Also,
ja.
Also hast du mit dem gesprochen, so und so? Also das.
Also man kann sich einen Extremfall vorstellen, wie immer, wir müssen ja die Themen von hinten her denken, jetzt hat da einer einen Unfall gehabt, da sind 3 Leute gestorben, da sind jetzt 28 staatliche Institutionen dran, aufzuklären, was da war, ein paar Versicherer noch und hin und her und pipapo. Und dann könnte es natürlich in einem Einzelfall mal tatsächlich sein, dass man solche Punkte hinterfragt. Ja, oder was ich natürlich, wenn ich jetzt Kontrollbeamter wäre und ich, also zum Beispiel bei der Gewerbeaufsicht und ich habe da jetzt einen Kunden, Kunden. Ja, habe da jetzt eine Kontrolle und da zeichnen die Fahrer also ständig Bereitschaftszeit auf. Und die kommen auch immer direkt aus der Lenkzeit und schalten zack, bumm, um auf Bereitschaftszeit. Und das machen die immer und ständig und was weiß ich was. Dann hätte ich natürlich schon Fragen. Woher wissen die das? Wie kann das sein, dass die das jedes Mal schon wissen, dass sie auch, ja, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, was kann man denn schlauer machen jetzt aus meiner persönlichen Sicht vor diesem Hintergrund, Da äußere ich mich nachher mal noch dazu. Also man kann das Ganze hinterfragen, aber ich meine, ich bin nicht beweispflichtig. Ich muss keine Dokumentation herstellen darüber, woher ich wusste, wie lange diese Wartezeit jetzt dauern wird. Und dann denke ich mal, entweder bin ich so klug und verweigere einfach die Auskunft, weil wenn ich eine Auskunft geben würde, würde ich mir im Zweifel schaden. Deshalb bin ich in unserer Rechtsordnung ja in der Lage, meine Aussage zu verweigern. Oder ich sag halt einfach, ja, ich habe da, was weiß ich, angerufen oder der hat mir das zugerufen und dann war das halt so. Dann waren das genau 36 Minuten. Der hat mir gesagt, das jetzt dauert es genau 36 Minuten und gucken Sie mal, es hat genau 36 Minuten gedauert.
Ja. Aber hier auch nochmal der Hinweis. Der Hinweis, was du gerade sagtest, diesen Hinweis gebe ich auch immer wieder. Einfach sollte man in einer Kontrolle sein, macht es häufig Sinn, einfach mal die Fresse zu halten.
Zweifelsfrei. Das oberste Motto.
Ich bin nicht sicher, ob wir da in der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen haben. Ich weiß es nicht genau, aber es ist ganz wichtig. Und ich überlege immer, warum erzählen die Leute dann so viel? Das ist ja hier bei den Schulungen auch. Und denke ich, Mensch, wenn du das vielleicht auch bei der Kontrolle erzählst, Junge, reite dich doch nicht weiter rein. Ja. Dann halt doch einfach mal in die Fresse. Das macht Sinn. Ja, Lenk- und Ruhezeiten, digitaler Fahrtenschreiber hat sich bei uns nicht durchgesetzt. Eine sensationelle Aussage.
Werbung. In der Logistik zählt jede Minute. Und Jorla sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Mit Lösungen wie Fire TMS, Tachoscan und modernen Telematik, Fuel- und Mautsystemen unterstützt Jorla Unternehmen in ganz Europa bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Von der Fahrzeugausstattung bis zur Datenauswertung. Alles aus einer Hand, alles auf Effizienz und Transparenz ausgerichtet. Wenn Sie in Ihrer Spedition auf Zukunft setzen, setzen Sie auf Jorla. Jorla, Changes for a Better Future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Wie gab es wirklich diese Aussage bei einer Polizeikontrolle? Sag doch einfach gar nichts.
Es gibt zwei Sätze, die man sich verinnerlichen sollte. Das ist, dazu möchte ich mich nicht äußern oder dazu möchte ich keine Angaben machen.
Genau.
Ja, und das sage ich immer in den Schulungen, wenn wir auf das Thema Verhalten in Straßenkontrolle kommen. Ich muss meine Rechtsposition schützen, weil es gibt keinen Superman, der vom Himmel herabstürzt und meine Rechtsposition schützt, wenn ich es nicht selber mache.
Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass der Kraftfahrer den ganzen Tag allein ist und der ist froh, wenn er mal jemanden hat, mit dem er mal sprechen kann.
Ja, und es ist ja auch menschlich, man will sich ja rechtfertigen, man will ja nicht so tun, als ob man hier der Doofi der Nation wäre und überhaupt keine Ahnung hat von gar nichts, aber das hilft uns am Ende des Tages nicht weiter und da müssen wir unser Recht, das wir glücklicherweise auch haben, dass wir uns nicht selber noch tiefer in die Scheiße reinreiten müssen, das müssen wir dann an der Stelle auch umsetzen und anwenden.
Und der andere Punkt, denke ich, wo du eben drüber gesprochen hattest, dieses, dass der ganze Tag eigentlich nur aus Lenken und Bereitschaftszeit dass er eben nur aus Lenk- und Bereitschaftszeit besteht, könnt ihr einen technischen Hintergrund haben. Ich denke, darauf wolltest du hinaus.
Auch? Klar, ich kann meinen Fahrtenschreiber so einstellen, dass er bei Zündung aus auf Bereitschaftszeit geht.
Ja. Ja,
das wäre mal was Neues gegenüber dem Standardfall, dass er immer auf Bett geht.
Ja, auch das haben wir gehabt. Also es ist ja so, der Fahrtenschreiber wird ausgeliefert. In der Regel ist er ja so programmiert, dass beim Ausschalten der Zündung die Pause eingeschaltet ist oder dass er umspringt auf Pause. Und das kann man natürlich verändern. Das kann man an die Situation des Unternehmens anpassen. Und viele, habe ich auch festgestellt, viele haben in der Vergangenheit, als dieses Thema Bereitschaftszeit, Fahrtunterbrechung noch nicht so da war, wie es heute ist, haben die Bereitschaftszeit als Grundeinstellung gewählt. Ne? Und dann sah es eben so aus, dann hatte man nicht mehr Lenkenpause den ganzen Tag, sondern Lenkenbereitschaftszeit.
Nee.
Das kann eine Möglichkeit sein, um in meinem Unternehmen vielleicht die Fehlerquote nach unten zu ziehen. Aber egal wie der Fahrtenschreiber von der Grundeinstellung ist, ich brauche den Fahrer. Der Fahrer.
Ja, ich muss bedienen. Ja. Ich muss das tun, was jetzt gerade Phase ist. Die Herausforderung in der Kommunikation, in der Umsetzung, im betrieblichen Alltag. Ich meine, ich habe jetzt gerade ein Unternehmen wieder, mit dem ich im engeren Kontakt stehe. die eben viel im Tank- und Silo-Bereich machen, habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Und da ist eben so, dass wenn ich jetzt bei den großen Chemiekonzernen be- oder entlade, dann habe ich natürlich meine Anmeldung, habe mein bisschen Gemache, Getue, aber dann ist ja so, dass zum Beispiel beim Beladen, da darf ich ja als Fahrer nicht mal in die Nähe des LKWs, ja? Da sagen die ja hier, nee, du bleibst jetzt mal da, wo du bist und wir nehmen deinen Trailer, deinen Auflieger, dein was auch immer, dein Silo, dein Tank und wir befüllen den und dann geben wir dir Bescheid und dann darfst du den nachher wieder abholen. Ja, oder gerade bei dem Thema Tankreinigung. Klar, ich muss dann warten am Anfang, bis ich dann drankomme und so und muss auch ein bisschen machen vielleicht noch, so wie man mit dem PKW sich seine Außenantenne abschraubt, muss ich vielleicht das Fahrzeug ein bisschen vorbereiten, aber dann kommt eben die Phase, wo dieser Tank gereinigt wird, dieses Gefäß, und da habe ich nichts damit zu tun. Also deshalb, es ist eben ein buntes Feld da draußen, der eine macht Stückgut, der andere macht was weiß ich, Containerverkehre, der dritte ist im Fernverkehr, der fünfte macht Tank-Silo und jeder hat halt einen anderen Ablauf in seinem Alltag. Pauschal behaupten, dass es nicht geht, dass ich praktisch als Standardeinstellung Bereitschaftszeit hier wähle bei Zündung aus. Soweit würde ich mich da an der Stelle nie aus dem Fenster lehnen, sondern es ist dann eher die kluge Bedienung durch den Fahrer.
Ja, wir haben
die halt den Unterschied.
Wir haben es in der Vergangenheit irgendwann mal gehabt. Die Fehler waren auch die ungültigen Fahrtunterbrechungen in einem extrem hohen Maße. Wo man gesagt hat, Mensch, das könnte nach hinten losgehen eventuell. So, was können wir tun? Wir können den Fahrtenschreiber umstellen. Okay, was haben wir für eine Möglichkeit? Und im Unternehmen war es so, wir hatten den Nahverkehrsfahrer, der also viel Be- und Entladetätigkeiten hatten. Wir hatten den Fernverkehrsfahrer. Und dieses Unternehmen hat sich dann dazu entschlossen, bei allen Fahrzeugen die Grundeinstellung, die Bereitschaftszeit zu nehmen. Ja. Okay, man hat den Fahrern oder die Fahrer darauf hingewiesen, man hat sie geschult und gesagt, okay, das und das machen wir jetzt, bitte aufpassen. So, dadurch, dass man es im Fernverkehr auch gemacht hat, hatten wir nachher das Problem, dass die Ruhezeiten nicht passten, also die täglichen Ruhezeiten passten nicht, immer Verstöße. Dann haben wir überlegt, Mensch, was machen die denn? Die wissen alle Bescheid. Und dann sind wir dahinter gekommen, also das ist bestimmt schon 10 Jahre hin, sind wir dahinter gekommen, also die haben, sind auf dem Parkplatz gefahren, sie haben die Zündung ausgestellt, sie wussten, sie müssen den Fahrtenschreiber umstellen auf das Symbol Bett, haben sie gemacht, weil sie im Grunde ihren Arbeitstag beendet haben. Und bevor er dann geschlafen hat, hat er nochmal gelüftet. Also Zündung wieder an, elektrische Fensterheber benutzt, einmal nochmal kurz durchgelüftet, so, dann die Zündung wieder ausgemacht und in dem Augenblick hat er dann vergessen, den Fahrtenschreiber umzustellen und somit hatte er als Dokumentation seiner täglichen Ruhezeit hatte er das dann versehentlich mit der Bereitschaftszeit gehabt und somit hatte er natürlich keine Tagesruhezeiten. Das so.
Ja.
Nächste Frage, was
ja,
haben wir dann gemacht?
Ja, das ist ja die Verkettung von Fehlern.
Ja, genau. Du löst ein Problem und erzeugst ein neues Problem. Ne? Und dann wurde das Problem eben auch gelöst. Hat man gesagt, okay, also welche Möglichkeit haben wir? Wir können wieder im Fernverkehr umstellen auf Symbol Bett bei Zündung aus. Oder man sagt eben, wir hatten drei Möglichkeiten. Oder sagt, pass auf, Fahrer, denk da dran. Dritte Möglichkeit, Fahrerkarte entnehmen. Auch wenn du im Fahrzeug übernachtest. So, was machen wir? Entscheidet ihr.
Ja.
So geht's den ganzen Tag.
Irgendein Tod muss man immer sterben.
Ja, genau.
Ja, und das ist eben auch die Quintessenz an der Stelle. Also entweder ich entscheide mich für das oder ich entscheide mich für das, aber irgendwas muss ich machen. Und ich kann, das ist immer wieder bei unserem geflügelten Wort des intelligenten Fahrtenschreibers, der ist strunzdumm. Und solange wir den nicht bedienen und dem sagen, was jetzt Phase ist, wird es immer in die Binsen gehen.
Ja.
Okay, also zurück zum Thema. Wir haben jetzt also besprochen, wo kann ich Bereitschaftszeiten erbringen, in welchen Situationen kann das Ganze stattfinden. Wie gesagt, auch bei dem Thema faire Zug kann das immer anliegen oder bei besonderen Wartezeiten, die ja während der Tour entstehen, insbesondere an Grenzen oder im Zusammenhang mit Fahrverboten. Dass das Ganze im Voraus bekannt sein muss, das haben wir jetzt auch besprochen. Wie gesagt, das ist nicht wirklich nachvollziehbar. Und als letzten Punkt, weil den haben wir jetzt noch nicht konkret gefasst, ihr macht eine Mehrfahrerbesatzung. Und in dieser Mehrfahrerbesatzung müssen ja die beiden Fahrerkarten immer gesteckt sein und dann beim Fahrerwechsel natürlich auch geswitcht werden zwischen Schacht 1 und Schacht 2. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, so eine Mehrfahrerbesatzung, der wird es beobachtet haben, dass sobald sich die Räder des LKWs bewegen, zeichnet der Fahrtenschreiber für den Beifahrer, für den Mitfahrer, also denjenigen, der jetzt gerade auf dem Beifahrersitz sitzt, immer Bereitschaftszeit auf. Das muss der Fahrtenschreiber so machen. Das ist eine zwingende Vorgabe aus den rechtlichen Grundlagen für die Programmierung dieser Geräte. Und da können wir jetzt ja noch geschwind mal drauf eingehen, Sascha, oder? Weil das haben wir, ich weiß nicht, ob wir das in der Folge 4 explizit erwähnt haben, aber von dieser Bereitschaftszeit, die hier jetzt aufgezeichnet wird, also sagen wir mal, ich sitze 4 Stunden auf dem Beifahrersitz, während mein Kollege dann eben fährt, da ist tatsächlich so, dass dann hiervon eben, ich sage mal, gedanklich 45 Minuten als Fahrtunterbrechung gewertet werden. Mhm. Da gab's.
Da haben wir ja auch.
Hast du den Fall auch gehabt mit Frankreich vor ein paar Jahren?
Ja, es gab da mal, auch, das ist bestimmt auch schon 10 Jahre hin, würde ich mal sagen. Da gab's mal den Fall, so, die müssen wohl, das mit den Zeitbäumen ist ja immer ganz schwierig, finde ich. Genau. Wann ist was gewesen?
Wir sind ja alte Männer.
Ja, ich weiß ja kaum noch, was vor 10 Minuten war. aber das, ich erinnere mich, es gab mal ein Problem, dass die französischen Kontrollbehörden das beanstandet hatten. Ich meine, die hätten damals eine neue Software bekommen und diese Software hat das so berechnet und da gab es richtig Theater.
Ja, der Punkt war ja, da war die Forderung im Raum, dass man eben in einer Mehrfahrerbesatzung sozusagen nach spätestens 6 Stunden gemeinschaftlich das Fahrzeug verlassen muss und das also eine Dreiviertelstunde stehen muss, um dort eine Pause einzulegen. Das war eigentlich, so habe ich es wahrgenommen.
Ja, und diese Fragen hat man heute noch in den Schulungen. Nämlich, dass dann die Frage kommt, muss ich also in der Mehrfahrbesatzung nach insgesamt 6 Stunden Fahrzeit eine Ruhepause nach dem Arbeitszeitgesetz einlegen? Das haben wir sehr häufig, was relativ einfach ja zu beantworten ist.
Genau.
Wir haben ja einmal den Artikel 7 Absatz 4 in der 561 2006. Da wird ja auch dieser Punkt angesprochen, wo ja gesagt wird, dass im Mehrfahrbetrieb ein eingesetzter Fahrer eine Fahrtunterbrechung von 45 Minuten in seinem Fahrzeug einlegen kann, das von einem anderen Fahrer gelenkt wird. Aber, das ist der wichtige Punkt, der Fahrer, der die Fahrtunterbrechung einlegt, darf im Grunde den Fahrer nicht unterstützen. Ja. Also, wenn der Fahrer sagt, müssen wir jetzt hier nächste Straße rechts abbiegen, dann muss im Grunde der Beifahrer eigentlich die Fresse halten, weil er darf den Fahrer nicht unterstützen.
Ja, das ist ja auch so ein Schwachsinn, weil der kann es ja gar nicht, der kann jetzt auf die Taste 2 drücken im Moment, wo der den fragt, aber
was
es ändert sich ja nichts an der Einstellung.
Ja, genau.
Er kann es ja gar nicht ändern, während das Fahrzeug fährt. Und das Zweite ist, hier ist ja wieder eine Regelung getroffen worden, die überhaupt nicht kontrollierbar ist.
Ja.
Also was soll sowas?
Ja.
Da setzt sich nun wieder einer irgendwelche Flausen im Kopf, dass er sich jetzt im Gesetzgebungsprozess mit dieser Aussage verewigen muss. Aber es ist völlig praxisfremd. Ja.
Mhm.
Die
Frage
also dieser
ist, wann unterstütze ich den Fahrer? Wann unterstütze ich den Fahrer?
Lass mal's. Echt, das ist ja zu doof. Also, meine Güte. Aber ihr seht, diese Thematik mit Frankreich, die wir gerade angesprochen hatten, die ist letztlich Ursache dafür, dass durch das Mobilitätspaket hier in Artikel 7 der 561 2006 auch dieser letzte Absatz ergänzt wurde, um das einfach klarzustellen, dass in der Mehrfahrerbesatzung die Fahrtunterbrechung des Mitfahrers, des Beifahrers eben im fahrenden Fahrzeug eingelegt wird, während er am Fahrtenschreiber Bereitschaftszeit dokumentiert. Mhm. So. Okay, also haben wir das Thema. Jetzt will ich nur gucken, dass wir nichts vergessen. Ja, ganz wichtiger Punkt noch, weil wir ja auch die Thematik haben mit den leichten Nutzfahrzeugen. Also, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen an Anfang zurück. Die Voraussetzung für eine Bereitschaftszeit.
Wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Hin- und Herspringen. Es gab vor kurzem, eine Kritik wir würden zu viel hin und her springen und das wäre für den normalen, in Anführungsstrichen, Fahrer, der nicht der so
geneigte,
tief.
Was? Der geneigte Leser.
Ja, wäre,
der geneigte Zuhörer.
Wäre dem, er wäre damit überfordert und könnte uns nicht folgen. Aber
okay.
Nochmal, das ist doch aber unser Problem in der Praxis. Wir kommen gar nicht drum zu, hin und her zu springen. Das ist unser Problem, dass wir unterschiedliche rechtliche Grundlagen haben, dass wir, wenn wir in der sind, auf einmal müssen wir in eine andere rechtliche Grundlage reinspringen, um es zu erklären. Es tut uns ja leid, aber es geht nun mal nicht anders. Aber genau das ist unser Problem.
Ja, ich meine, wir könnten noch mehr Zeit drauf verwenden, unseren Anfang vor oder Aufnahme zu strukturieren, aber das ist eben auch
im Dialog immer schwierig. Viele Sachen machen wir aus dem Kopf heraus. So.
Das hat Dynamik.
Und dann ist es eben, kommst du an einem Punkt, wo du sagst, oh, das fällt mir gerade noch dazu ein und dann hast du diesen Sprung. Aber es ist vielleicht ein wichtiger Sprung. Wir wissen das, aber es ist eben nicht immer ganz einfach. Das ist eben die Praxis.
Genau. Also, worauf will ich hinaus? Ihr wisst alle, wir haben das EU-Recht und wir haben ergänzend unser nationales Recht. Also, worüber rede ich jetzt gerade? Die EU regelt nur Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen zulässiger Höchstmasse. Und der deutsche Gesetzgeber hat sich ja vor Jahrzehnten dazu entschlossen, die Grenze runterzuziehen auf mehr als 2,8. Also wir haben den Bereich mit mehr als 2,8 bis 3,5 Tonnen und dann noch den Bereich über 3,5 Tonnen. Da ist jetzt eben ein wichtiger Punkt. Ihr stellt euch jetzt vor, ihr habt so ein Sprinterfahrzeug vor euch, ein 3,5-Tonner, und ihr wollt da jetzt eine Mehrfahrerbesatzung machen. Also da hocken zwei Leute drin und die sollen sich auch beim Fahren abwechseln und die wollen schön Strecke machen und pipapo. Das geht nicht. Also das geht praktisch natürlich schon, aber rechtlich gesehen kann ich mit so einem Fahrzeug bis 3,5 Tonnen, wenn ich jetzt zum Beispiel innerdeutsch unterwegs bin oder bis in den Sommer hinein, auch grenzüberschreitend, kann ich rechtlich gesehen mit diesem Fahrzeug keine Mehrfahrerbesatzung machen. Warum? Der 21a im Arbeitszeitgesetz, der gilt nur für denjenigen, der direkt dem EU-Fahrpersonalrecht, den EU-Sozialvorschriften unterliegt, also direkt von der EU-Verordnung 561/2006 betroffen ist. Und das bin ich nicht als Fahrer eines, in Anführungszeichen, Sprinters. Weil da eben nur der nationale Gesetzgeber aktiv wird und der verweist ja dann hinsichtlich der Regelungen nur auf das EU-Recht. Es unterliegt aber nicht dem EU-Recht. Ja? Wo könnt ihr das sehen? Ihr nehmt euch mal so ein Tageskontrollblatt. Ja? Also das, derjenige, der mit solchen Fahrzeugen unterwegs ist, wenn da kein Fahrtenschreiber eingebaut ist, der kennt es. Und da könnt ihr, das war nämlich früher auch ein Fehler, deshalb hat man das vor einigen Jahren geändert, in dem Tageskontrollblatt werden ja Lenkzeiten und Erholungsphasen und Arbeitstätigkeiten erfasst. Und früher, frage ich mich jetzt auch nicht, wann das geändert wurde, ich schätze mal so vor 6, 8 Jahren, da war als Erfassung der Arbeitszeit das Symbol hinterlegt, das wir im Fahrtenschreiber für die Bereitschaftszeit kennen. Also so ein durchgestrichenes Quadrat. Und das hat man dann geändert und hat da dieses symbolgekreuzte Hämmer eingeführt und hat auch unten, ja, unter der Tabelle habt ihr so Verweise. Und da ist jetzt auch ganz klar beschrieben, dass hier unter dem symbolgekreuzte Hämmer die Arbeitszeiten inklusive der Bereitschaftszeiten erfasst werden müssen. Weil eigentlich hätte man schreiben müssen, es gibt gar keine Bereitschaftszeiten für euch, Klammer auf, Klammer zu. Man hat es jetzt so gelöst. Ja? Aber das heißt, so ein Sprinter mit 2, 3, 4 Leuten drin, die sich beim Lenken abwechseln, die, bei denen ist jetzt einfach mal knapp gesagt nach 10 Stunden Schluss. Egal, wer wann wie lange gelenkt hat und wie oft man sich abgewechselt hat, das spielt keine Rolle, weil die Zeit, die ich auf dem Beifahrersitz verbringe und zum Fenster rausschaue und natürlich dem anderen Fahrer nicht helfe, die zählt ja als Arbeitszeit.
Ja, aber blöd ist natürlich, wenn ich jetzt wieder so einen Sprinter habe und das ist aus welchen Gründen auch immer Fahrtenschreiber verbaut.
Ja, der Kontrollbeamte kann es am nächsten Tag, wenn ich mit einem 7,5-Tonner dann unterwegs bin, nicht mehr nachvollziehen, was da war. Ja, insoweit ist da eine rechtliche Lücke. Man kann praktisch auf Risiko gehen und sagen, ja, solange wir nicht kontrolliert werden, wir haben es ja auf dem Fahrtenschreiber aufgezeichnet, ja, wer das möchte, der
wobei,
kann das tun.
Wobei aber die meisten, die so einen Sprinter fahren, die wissen ja eh nicht, wie dieses Gerät da funktioniert. Und da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass der Beifahrer eh keine Fahrerkarte steckt. Also kommt er gar nicht in dieses.
Ja, ich habe es gerade mit einem anderen Unternehmen noch, die machen auch so weiße Ware-Auslieferungen, die mal online bestellt und so. Die haben dann auch immer zwei Leute drauf sitzen und würden sich natürlich auch freuen, wenn sie A, den Arbeitstag entsprechend verlängern könnten, weil die sich dann vielleicht auch beim Lenken abwechseln und so weiter und so fort. Die haben jetzt das Problem, dass dann oft ein dominanter Kollege im Fahrzeug ist und ein Devoter.
Oh, welche Bereiche gehst du jetzt?
Ja.
Müssen wir den Namen des Podcasts ändern?
Und dann ergibt sich aus den Daten oft, dass die zwar die Möglichkeit gehabt hätten, sich abzuwechseln, das aber nicht stattgefunden hat. Mhm. Ja, und dann ist immer nur der eine gefahren. Ja. Und dann hat der nachher Arbeitszeit- und Lenkzeitverstöße im Zweifel oder was auch immer. Und der andere ist völlig unbefleckt.
Mhm. Jetzt haben wir aber eine Änderung, ne?
Genau.
Zum 1.7.26 kommt hier die nächste oder na, die letzte Änderung des EU-Mobilitätspaketes ist das ja, ne? Ich glaube, dann haben wir sie alle durch. Genau. Da geht es ja darum, dass bei grenzüberschreitender Beförderung die Höchstmasse sich verändert. Das heißt also, die Fahrtenschreiberpflicht findet dann ja schon statt bei Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen über 2,5 Tonnen. Weil dann haben wir ja das Problem, dass diese Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen in das EU-Recht hineinfallen. Ja. Und somit wäre es dann ja so, wenn wir diesen grenzüberschreitenden oder diese grenzüberschreitende Mehrfahrerbesatzung haben, sind ja die EU-Regelungen anwendbar.
Ja.
Und dann haben wir die Bereitschaftszeit wieder. Mhm. Das ist die Änderung.
Genau, also ich unterliege einem Recht, dem ich aus heutiger Sicht nicht unterliegen will. Aber das ist dann der kleine Benefit, den ich daraus ziehe, dass ich dann halt zum Beispiel die Möglichkeit habe, auch mit diesen leichten Nutzfahrzeugen eben nur im grenzüberschreitenden Kontext auch tatsächlich eine Mehrfahrerbesatzung durchzuführen. Das wirft natürlich ultimativ sofort grundrechtliche Bedenken aus, weil ich fahre jetzt innerdeutsch von Berchtesgaden nach Flensburg, da darf ich dann keine Mehrfahrerbesatzung machen. Fahre ich von Berchtesgaden nach Salzburg, dann darf ich das tun. Und das ist natürlich wieder ein unerfreuliches Thema, aber wichtig ist, dass man das kapiert.
Gott, wird das spannend.
Dass eben, ja, also das ist wirklich ein ziemlicher Cut, den man da gedanklich machen muss zwischen dem innerdeutschen Rumfahren und dem grenzüberschreitenden Rumfahren. Und dadurch ändert sich dann letztlich nicht nur das, was jetzt öffentlich wahrgenommen wird, dass ich halt aufzeichnen muss und einen Fahrtenschreiber brauche, sondern ich habe auch, wenn man es positiv sehen will, neue Möglichkeiten rechtlich dadurch.
Ja. Das wird sehr, sehr spannend, dieses Thema zum 1.7. Ich habe die Tage, irgendwo habe ich meine Statistik gelesen, was so die Fahrerschulung angeht, ganz weit unten prozentual gesehen. Also die wenigsten Fahrer, die das betrifft, sind wohl bisher geschult worden. Ich habe jetzt leider keinen Prozentsatz, aber ich kann mich erinnern, ganz, ganz wenige Schulungen. Also das,
ja, die machen dann ein E-Learning, was?
Ja.
Dann ist alles gut.
Ja. Ja. Auch wieder so eine
rasante. Die machen dann faire Zugregelungen.
Mhm. Ja. Auch wieder so eine rasante Geschichte.
Ja. Das ist ein Traum.
Änderung des Berufskraftfahrquests oder der Berufskraftfahrquestionsverordnung.
Ja.
Okay.
Ja, die unterliegen ja gar nicht dem Berufskraftfahrerqualifikationsrecht.
Ja, genau. Die fallen da ja gar nicht rein, also müssen die auch gar nicht geschult werden, ne?
Ja, es ist, ja. Wir freuen uns.
Ja.
Okay. Also ich hoffe, jetzt haben wir das soweit klargestellt. Was können diese Wartezeiten sein? Wie können die auftreten? Wo liegen die Fallen sozusagen, die Fettnäpfchen, in die wir reintreten können? Was an der Stelle noch ein Punkt ist, auch es gibt ja, das haben wir aus Zeitgründen auch in der vorletzten Folge beim Arbeitszeitgesetz ausgespart, es gibt ein Kraftfahrer-Arbeitszeitgesetz, also das nochmal on top zu dem Arbeitszeitgesetz für die abhängig Beschäftigten, für die Arbeitnehmer, gibt es ja auf Basis eben dieser eingangs angesprochenen Richtlinie 2002/15 in Deutschland ein rechtliches Unikum, nämlich eine Arbeitszeitreglementierung für Selbstständige, also für Nicht-Arbeitnehmer. wer ist hier gemeint? Hier sind gemeint die selbstfahrenden Unternehmer, also die Einzelperson, die mit einem Fahrzeug Güter oder Personen befördert, dafür eine Lizenz auch hat. Also letztlich geht es nur um den gewerblichen Güterkraftverkehr und die gewerbliche Personenbeförderung. Der Werkverkehr ist hier mehr oder weniger außen vor. Und für die hat man ein Gesetz schaffen müssen. Da hat man sich in Bonn-Berlin lange Zeit mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil das halt ein Störfaktor in unserer Rechtsordnung ist, wenn wir jetzt Selbstständige einer Arbeitszeitgesetzgebung unterwerfen, aber es musste gemacht werden, weil es eben EU-Recht ist. Und nur der Vollständigkeit halber, also auch hier in diesem sogenannten Kraftfahrer-Arbeitszeitgesetz, Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbstständigen Kraftfahrern, so heißt es ausführlich, wir verlinken es nachher unten, da ist die gleiche Regelung letztlich in Grün drin, wie für den abhängig beschäftigten Fahrer.
Ja, die Formulierung ist etwas anders als im Paragraph 21a des Arbeitszeitgesetzes, aber ich glaube, am Ende ist dasselbe gemeint. Deswegen denke ich, müssen wir da jetzt auch nicht nochmal etwas in die Tiefe gehen. Können wir quasi überspringen. Genau. Was wir nicht überspringen sollten, da geht es nochmal um die Entlohnung, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Entlohnung von Bereitschaftszeiten, auch da gibt es ja verschiedene Punkte. Da geht es dann um die Höhe. Wie hoch muss denn entlohnt werden? Da haben wir verschiedene Sachen. Gibt es zum Beispiel einen Tarifvertrag oder nicht? Ne? Das heißt also, in dem Punkt wäre es jetzt so, die Höhe wäre jetzt abhängig von den möglichen Tarifverträgen oder in Absprache zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern. Das wäre auch so ein Punkt.
Ja, letztlich das normale Thema halt. Also entweder steht in deinem Arbeitsvertrag nichts drin oder es steht was drin oder du hast eine Betriebsvereinbarung oder du hast einen Tarifvertrag. Also das haben wir ja immer, diese verschiedenen Stufen.
Aber hier gibt es eine Mindesthöhe und das ist entscheidend. Es gibt eine Mindesthöhe, das muss auf jeden Fall eingehalten werden. Und diese Mindesthöhe beträgt 50% des regulären Stundenlohns. Dazu gibt es ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht. Das ist aber auch schon sehr alt. Ich glaube, aus dem Jahr 2011 ist es. Ja. Ich glaube aber nicht, also in Arbeitsverträgen, ich glaube nicht, dass das, wie ist deine Erfahrung, ist das in Arbeitsverträgen festgehalten?
Nee, ich meine, die meisten Unternehmen
zahlen voll, glaube ich.
Standard-Arbeitsverträge, die sie von einem Fachverband oder halt individuell von einem Arbeitsrechtler mal ausgefertigt bekommen haben. Und da gehen ja dann auch oft Jahre ins Land, bis man das Ding mal aktualisiert. Ja, und über manche Dinge will man sich ja auch da gar nicht Klarheit herstellen, habe ich oft den Eindruck. Also der Punkt ist der, wenn ich jetzt mal aus Sicht der Fahrer betrachte, für den ist natürlich am besten, wenn zu dem Thema gar nichts geregelt ist, weil das heißt dann, bumm, 100%.
Genau.
Ja? Das hängt dann halt davon ab, seid ihr Stundenlohnempfänger oder Gehaltsempfänger, dann ist es bei den Gehaltsempfängern natürlich strittig, wie wird das jetzt berechnet? Letztlich müsst ihr dann hergehen, schauen, was ist vereinbart. Ich hoffe, dass in euren Arbeitsverträgen irgendwas drinsteht zu den Wochenstunden, zu den täglichen Stunden. Und dann müsst ihr halt im Endeffekt den Monatswert der Arbeitszeit berechnen und dann euer Gehalt durch diesen oder die Rechnung vollziehen, um herauszufinden, was kriege ich eigentlich normalerweise für eine Stunde Arbeitszeit. Und wenn dann jetzt hier eine Bereitschaftszeitstunde auftaucht, dann wäre die eben in gleicher Höhe zu entlohnen.
Und da ist, glaube ich, der Punkt anzusetzen, bei den Schulungen den Fahrern das zu vermitteln und sagen, pass auf, guck mal hier, das ist eine Auffälligkeit. Ich nenne es Auffälligkeit. Das ist ja kein Verstoß, wenn ein Fahrer keine Bereitschaftszeit verwendet. Ja. Für mich sind das Auffälligkeiten, wo ich sage, Mensch, gibt es denn bei dir gar keine Bereitschaftszeiten? Und oft sagt er doch, natürlich, ich habe Wartezeiten, aber sie wissen eben nicht, dass diese Zeit vergütet wird und deswegen arbeiten sie nicht damit. So, und da müssen wir ansetzen und sagen, pass auf, diese Bereitschaftszeit fällt ins Mindestlohngesetz hinein und ich sage mal, im besten Fall bekommst du die 100%ige Entlohnung dafür. Und ganz wichtiger Punkt.
Ja, also das, was du angesprochen hast, gerade mit dem Mindestlohnrecht, das müssen wir auch noch ergänzen. Also wenn wir jetzt ein Beispiel machen, jetzt kriegt einer 22 Euro die Stunde für die Arbeitszeit. Und wenn es tatsächlich eine Vereinbarung besteht, dass das Ganze nur hälftig in dem Beispiel entlohnt wird, dann wären also eine Bereitschaftszeitstunde mit nur 11 Euro bezahlt. Ja, dann sind wir wieder bei deinem Punkt. Dann hat der Fahrer natürlich erstmal überhaupt kein Interesse, das zu nutzen, das Instrument. Deshalb kann ich das auch keinem Unternehmen empfehlen, von dieser Möglichkeit der geringeren Entlohnung dieser Bereitschaftszeit Gebrauch zu machen. Aber selbst wenn es jetzt so wäre und die zum Beispiel eine Mehrfahrerbesatzung machen, da hatte ich auch hier bei mir in Baden-Württemberg, wie lange ist es her, starkes Jahr, anderthalb, hatten wir auch Hauptzollamt Ulm, hat ein Unternehmen kontrolliert. Und da war genau der Punkt, dass die Fahrer sehr viel Bereitschaftszeit hatten, weil sie Mehrfahrerbesatzungen machen. Und ja, da ging es jetzt nicht darum, dass sie weniger Geld für die Bereitschaftszeit kriegen, sondern da ging es insgesamt darum, ob dann eigentlich die Entlohnung insgesamt, weil die hatten halt ein Basisgehalt, ob die noch ausreichend ist, um hier auf die Gesamtanwesenheitszeit, wenn wir es mal so nennen möchten, den Mindestlohn zu erreichen. Und deshalb also an dieser Stelle auch der Hinweis an alle Arbeitgeber, die meinen, Bereitschaftszeiten geringer noch zu entlohnen als Arbeitszeit. Also der Mindestlohn muss natürlich immer gesichert sein für diese Bereitschaftszeiten auch. Ja, also hätte ich jetzt die 11 Euro in meinem Beispiel, die ich bezahle, was ist gerade 13,62 Euro? Ich kann es mir immer nicht merken.
Ich
irgend sowas,
weiß
gell?
Es auch
13,60
gar
rum. Ja, dann sind wir halt 2-3 Euro unter dem Mindestlohn und den Schuh würde ich mir als Arbeitgeber nicht anziehen wollen. Mhm. Was auch noch zu bedenken ist, wenn ihr grenzüberschreitend unterwegs seid, dann haben wir natürlich das Thema, dann kann ja auch das Entsenderecht greifen. Also wenn es jetzt keine sogenannte bilaterale Fahrt ist, sondern zum Beispiel der Fahrer startet bei dir in der Ecke da in Nordrhein-Westfalen im Norden, fährt dann rüber in die Niederlande, fährt dann über Belgien nach Frankreich, von mir aus noch durch die Schweiz, dann zurück nach Deutschland. Ja, dann wäre das ein entsendepflichtige Fahrt, Beförderung. Hm? Und dann ist eben auch so, dann muss ich eben schauen, was ist denn Phase in den Niederlanden, was ist in Belgien angezeigt, was ist in Frankreich angezeigt, was sagen die Schweizer zu dem Thema Mindestlohn. Und dann muss ich natürlich da auch reagieren. Also da könnte es in einem Extremfall, wenn wir zum Beispiel nach Norwegen fahren, da bin ich jetzt auch nicht unbedingt auf dem ganz aktuellen Stand, aber ich sag mal, von der Dimension her passt das schon. Also die haben so, sagen wir mal, 25 Euro, vielleicht sogar 28 Euro Mindestlohn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da kann es mir ja schon passieren, dass ich mit meinem fixen Stundenlohn oder mit meiner normalen Entlohnung für die Arbeitszeit nicht den Mindestlohn erreiche. Und das wäre eben dann auch bei den Bereitschaftszeiten ein Thema. Mhm. Also da ist schon eine Komplexität drin. Mhm. Und also ich will es nur noch mal an der Stelle betonen, damit es niemand falsch versteht, das Instrument ist natürlich arbeitgeberorientiert. Da brauchen wir uns keine Illusion hingeben. Das ist eine Dreingabe des Gesetzgebers an den Arbeitgeber, dass er seine Leute, seine Fahrer, stärker in Anspruch nehmen kann als jetzt eine Büroarbeitskraft. Ja. Und auch allein vor diesem Hintergrund ist es für mich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Es ist unsittlich,
ja,
sich dann auch noch herzugehen und zu sagen, du verbringst mehr Zeit für mich und bist für mich anwesend, lieber Fahrer, lieber Arbeitnehmer. Und dann zahle ich dir da noch weniger dafür. Also das halte ich, wie gesagt, für unsittlich, das überhaupt zu überlegen, das zu tun.
Ja. Ja?
Weil das ist ja, wir müssen ja die Attraktivität wesens da, wo wir die Möglichkeit haben, verbessern.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich
positioniere ich mich da eindeutig.
Ich habe nochmal schnell darüber nachgedacht. Also in meinem Kundenkreis, den ich habe, also die vergüten zu 100%.
Ich kenne auch kein Unternehmen.
Und
aber
alles andere wäre auch Wahnsinn. Also sollte dann
drüber nachgedacht
werden. Ja, es ist
politisch
werden.
Unklug. Es ist total unklug einfach, das zu tun.
Aber die Bereitschaft halt.
Ich kann es ja auch gegenüber meinem Auftraggeber argumentieren, beziehungsweise muss ich es halt auch einkalkulieren, meines Erachtens, dass ich hier Wartezeiten habe. Ich meine, wir haben ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema mit den Standzeiten der LKWs. Das ist aus dem Frachtrecht und aus dem Güterkraftverkehrsrecht heraus nochmal zu betrachten. Aber dass ich zumindest meinen Mitarbeiter anständig entlohnen kann für das, dass der da irgendwo rumlungern muss und ich weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll.
Ja.
Gut.
Okidok. Haben wir was oder also, haben wir was vergessen?
Ja, das Aufzeichnungsthema ist schon nochmal wichtig, meines Erachtens. Also im Sinne von einem Tipp oder betrachten wir es einfach mal aus der Kontrollsituation heraus. Bin ja da vorhin drauf rumgeritten, wir sind drauf rumgeritten, dass der Zeitraum und die Dauer im Voraus bekannt sein müssen. So, jetzt will ich also dieses Instrument der Bereitschaftszeit nutzen und mit diesem Thema irgendwie umgehen, ja, dass ich einen zumindest oberflächlichen Beleg, nenne ich es jetzt einfach mal, habe dafür, dass ich im Voraus wusste, wie lange das dauert. Oder wie ich es in meinen Schulungen auch gern formuliere, ist, wir wollen ja professionell rüberkommen als Fahrer. Ja, wir wollen ja zeigen, wir verstehen, was wir tun. Wir sind hier Fachkräfte und verhalten uns dementsprechend auch in Anführungszeichen richtig oder eben qualitativ hochwertig. Deshalb versuche ich immer den Leuten mitzugeben, wenn ihr jetzt, also Praxissituation, ich komme jetzt irgendwo an und dann steht diese Wartezeit im Raum, dann wäre eben meine Bitte oder mein Hinweis, nicht direkt auf Bereitschaftszeit umzustellen, sondern erstmal ein paar Minütchen Arbeitszeit. Ja? 2 Minuten, vielleicht 3, vielleicht 4, das wäre ja schon mal ausreichend, ja, dass ich zeigen kann, gucken Sie, hier kam ich dort an und dann habe ich mich erkundigt, bei wem auch immer, in welcher Form auch immer, aber ich habe erstmal noch gearbeitet. Ich war noch aktiv für meinen Arbeitgeber tätig, habe das aufgezeichnet als Arbeitszeit und dann hatte ich die Information, es wird jetzt 36 Minuten dauern, mein Beispiel von vorhin, und dann habe ich auf Bereitschaftszeit gestellt. Und das ist das eine. Und das andere, was ich natürlich dann auch gerne hätte, um das Bild rund zu machen, ist, dass ich dann auch am Ende der Bereitschaftszeit, bevor ich dann wieder losfahre, ja, dass ich dort auch noch mal ein paar Minütchen Arbeitszeit habe.
Das ist ja eh ein allgemeiner Punkt. Wir haben es ja, ich glaube, wir haben jetzt auch noch eine ganz kurze Anfrage bekommen zur letzten Folge oder wann das war. Mhm. Da ging es ja auch um die Bedienung. Also ist jetzt nicht Thema, was die Bereitschaftszeit anging, aber da hieß es dann eben, wie es aussieht beim Stecken und Entnahme der Fahrerkarte, dass es für ihn ganz neu war, dass die Fahrerkarte gesteckt oder entnommen werden sollte oder muss mit der sonstigen Tätigkeit.
Ja.
Ganz kurz, ein Arbeitstag meiner Meinung nach kann niemals mit einer Pause beginnen und niemals mit einer Pause enden. Und auch was du jetzt sagst im Bezug der Bereitschaftszeit, macht es natürlich Sinn zu sagen, hier habe ich gearbeitet, ich habe mit dem Verlader gesprochen und danach bin ich in die Bereitschaftszeit hineingegangen. Ob irgendjemand so tief reingehen würde in solch eine Analyse, lass mal im Raum stehen. Aber es wäre ja denkbar, nämlich vielleicht nach einem Unfall. So.
Genau.
Und deswegen Empfehlung, dass man also den optimalen Nachweis hat und es vielleicht nachher einfacher wird, etwas zu erklären, eine Situation.
Ja, also mir wäre es als Arbeitgeber wichtig, um mich nicht angreifbar zu machen, wenn ich jetzt, also das Thema Arbeitszeitkontrolle nimmt gerade immer mehr zu.
Ja.
Das heißt, wir haben immer mehr Unternehmen, denen die Gewerbeaufsichten die Bude einrennen und wo denen wirklich erstmal der Arsch auf Grundeis geht, weil da geht es dann immer um 150, 250, 400, 700.000 Euro, die da erstmal an die Wand gemalt werden, weil wir abartig krasse Arbeitszeitverstöße haben. Der Hintergrund, also vermeintliche Arbeitszeitverstöße. Ja, der Hintergrund ist ja im Regelfall der, es wird nicht sauber aufgezeichnet, lenken Pause, lenken Pause, lenken Pause. Dann geht die Gewerbeaufsicht her und rechnet einfach alle Pausen außer 45 Minuten, sage ich mal ganz pauschal, der Arbeitszeit zu. Deshalb haben wir dann jeden Tag 12, 13, vielleicht mal 14, 15 Stunden Arbeitszeit.
Mhm.
Und wenn ich jetzt reagieren möchte als Arbeitgeber und klar, die Frage ist, erreiche ich mein Ziel? Das ist nochmal auf einem anderen Stück Papier zu beschreiben. Aber ich muss ja was tun, ich muss Maßnahmen ergreifen. Wenn ich dann sage, okay, wir machen jetzt hier ein Riesending, wir machen Anweisungen, wir machen Schulung, wir machen Begleitung der Fahrer, wir machen Bedienung des Fahrtenschreibers, steht ganz oben auf der Agenda. dann wäre halt mein Thema, damit ich wirklich den Hintern an die Wand kriege gegenüber der Gewerbeaufsicht, dass ich natürlich das gern sehen möchte, dass meine Fahrer auch das machen, dass sie wirklich professionell das ganze Thema umsetzen. Und deshalb ist das, ich weiß, das ist die Kirsche oben auf der Sahne, was ich hier gerade formuliere, jetzt aus einer Sicht des Fahrers, der einfach einen scheißstressigen Alltag hat, der tausend Sachen machen muss, jeder will was von dem. Alles ganz klar, brauchen wir nicht diskutieren. Aber wenn ich einfach das richtig cool machen will, dann wäre das schön, wenn es gelingt, zumindest vor der Bereitschaftszeit noch eine Arbeitszeit zu dokumentieren. Das ist meine persönliche Meinung. Und das
Ja, wir
ist halt
können's.
auch sehr,
Man kann es ja auch immer
ja.
nur wieder empfehlen. Also, wir haben den ganzen Tag mit diesen Themen zu tun und wir erleben ja
Ja.
dann in Kontrollen verschiedene Situationen. Deswegen kommt man ja irgendwann mal auf den Gedanken und sagt, okay, wie kann man es verändern? Das Problem ist doch einfach, wenn ich in der Kontrolle bin, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, es zu verändern, mein Fehlverhalten. Das heißt, im schlimmsten Fall muss ich eben bezahlen oder ein Unternehmen gibt im schlimmsten Fall seine Lizenz ab oder. Deswegen muss man im Vorfeld überlegen. Wir wissen doch auch, natürlich ist das viel Aufwand und ob das alles so sein muss, können wir alles in Frage stellen. Aber wir haben nun mal diese Gesetzgebung. Deswegen, du hattest was von Arbeitsanweisung gesagt. Seit einigen Wochen ist es so, ich bekomme ganz viele Anfragen, wo ich Arbeitsanweisungen schreiben soll für die Benutzung von Fahrtenschreibern, in dem Fall auch mit Fahrerkarten und so. Also das wird gerade mehr. Also ich weiß nicht den Grund, aber ganz viele Arbeitsanweisungen schreibe ich gerade oder ganz viele Anfragen habe ich zumindest. Ja.
Ja,
Auch
wer
bei den
schreibt, der
Unternehmen ist
bleibt.
das so. Auch bei den
Ist
Unternehmen
halt
ist
so.
das so, ne? Du sagst, pass auf, das mach und das mach und das musst du im Grunde in der Praxis, ja. Es wird nicht durchgeführt, aber dann kommt die Kontrolle und dann sagen, hätten wir mal gemacht. Ja. Schwieriges
Ja,
Thema,
es ist,
weiterhin.
jeder muss sich absichern, jeder
Ja.
muss gewisse Dinge, jeder muss den Arsch an die Wand kriegen, dass ihm nichts passiert. Das ist halt unsere Mentalität ja schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und
Und wir wissen auch nicht,
ja,
wer
es ist ein
prüft.
ganz großes Spannungsfeld zwischen, ja,
Jetzt habe ich
Entschuldigung.
gerade, schreibe ich ein Gutachten, da ist ein Fahrer in eine Kontrolle gekommen und da geht es um die Landeingabe, die nicht zum rechtzeitigen Zeitpunkt erfolgt hat. Das heißt also, er hat den Nachtrag falsch
Jesus.
gemacht, er hat also im Grunde nicht Beginnland eingegeben, bevor er angefangen hat zu arbeiten, sondern er hat erst eingegeben, bevor, also die, oder zu dem Zeitpunkt, wo er die Karte gesteckt hat. Und es ging um ein paar Minuten. So, und
Ja, der kann schon verrückt werden.
da wirst du verrückt, ganz genau. Wir wissen nicht, wen
Ja.
wir gegenüber haben, der uns überprüft. Ja.
Ja, das geht super schnell ins Korinthenkerkerische
Ja.
über und ich meine, mit
Ob
dem
das zu
Unternehmen, in
Recht
dem
ist.
ich
Was haben wir
jetzt
denn jetzt
gerade
noch gehabt?
wieder.
Wir müssen, wir haben jetzt schon wieder so lange. Jetzt kommt es auf diesen Punkt an. Was haben wir denn letzte Woche gehabt? Da ging es doch um die Eingabe B entladen am Fahrtenschreiber. Da
Ja.
wurde, ich habe es leider noch nicht gesehen, aber ein Kollege von uns hat einen Bußgeldbescheid in der Hand gehabt, so hat er es zumindest erzählt, wo es um diese Eingabe B- und Entladen am Fahrtenschreiber ging. Und zwar, ich meine, es wäre in Frankreich gewesen, wo das
Ja,
beanstandet,
Österreich und Frankreich habe ich
ja, wo
gehört,
es
also parallel,
beanstandet
aber
worden sein
Gerüchte halt, ja.
soll. Ja, also wir müssen immer vorsichtig sein, wenn man es wirklich nicht selbst in der Hand hatte. Aber da war ja auch der Kollege dann in Brüssel und der hat das dann sofort weitergegeben. Und da wurde ja quasi nochmal dargelegt, dass diese Eingabe nicht verpflichtend ist, aktuell. Und der Kontrollbeamte soll sich wohl darauf bezogen haben, dass er gesagt hat, der Fahrtenschreiber wurde nicht ordnungsgemäß bedient. Darauf hat er es bezogen, also auf die Allgemeinregelung der Bedienung und nicht speziell auf den Punkt B- und Entladen.
Ja, kann er ja auch nicht. Er hat ja keine Rechtsgrundlage dafür. Das ist ja der
Genau.
Spaß an der Sache.
Genau. Und
Ja.
ich habe auch gedacht, im Moment
Ah,
mal, also
Gott,
alles wird
echt.
spezifiziert. Also es wird gesagt, wann du Beginnland, Ende Land einzugeben hast. Das wird spezifiziert. Fährenregelung wurde ja auch spezifiziert jetzt, dass man gesagt hat, dann musst du die Fähre eingeben. So.
Ja.
Und warum beziehen wir uns jetzt hier quasi nur auf die allgemeine Aussage der ordnungsgemäßen Bedienung?
Ja, weißt du, das ist ja, das wäre das Gleiche. Du kontrollierst jetzt einen, der unterliegt einer Ausnahme. Ja, also ist augenscheinlich ausgenommen vom Fahrpersonalrecht. Und dann bebuchst du ihn, weil er nicht out aktiviert hat, sondern einfach fahren ohne Fahrerkarte macht. Das geht ja auch nicht. Es steht
Ja.
ja auch nirgends in den Rechtsgrundlagen drin. das Out zu aktivieren ist. Es steht nur irgendwo in den technischen Anlagen, dass der Fahrtenschreiber eine Funktion hat, die sich Out nennt. Aber wann die zu aktivieren ist, wann die zu deaktivieren ist, ist nirgends beschrieben. Und genau das Gleiche haben wir beim Be- und Entladen. Es ist beschrieben, dass der Fahrtenschreiber das können muss, dass er diese Funktionalität hat. Aber solange nirgends expressis verbis drinsteht, der Fahrer hat diese Eingabe zu machen, dann hat er sie nicht zu machen. Ja, das ist wie das Thema, das hatten wir ja auch mit der EU-Kommission vorhin den Fall beschrieben mit Frankreich, wo sie dann ein Schreiben verfasst haben an die Republik Frankreich und denen klar gemacht haben, hört mal auf mit der Scheiße. War es ja das gleiche Thema, als wir das Mobilitätspaket neu hatten, dass dann einzelne Kontrollbeamten meinten, sie können hier von den Fahrern verlangen, dass sie nachweisen, wo sie ihre regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten verbracht haben. Also die oder alle, die sie eben nicht im Fahrzeug verbringen dürfen. Und dann hat ja die EU-Kommission auch gesagt, hört mal, da Artikel 36, Artikel 32, Artikel schlag mich tot. Es steht nirgends drin, dass der Fahrer diesen Nachweis führen muss. Also dürft ihr ihn nicht verlangen. Wie kommt man jetzt auf die Idee, nach dieser ganzen Vorgeschichte diese Scheiße mit Be- und Entladen zu verlangen?
Richtig. Aber das, da zieht's wieder mir der alles Punkt, aus, wirklich. Jetzt, wie gesagt, wir wissen nicht, wer kontrolliert. So, und jetzt ist wieder keiner da, der in dem Thema fit ist. Ne, ja. Der Unternehmer sucht sich vielleicht wieder einen Rechtsanwalt für Medienrecht.
Arbeitsrecht.
Oder was auch immer.
Arbeitsrecht ist immer das Beste.
Ja. Und dann fließen wieder möglicherweise Gelder, die nicht rechtens sind. Ist,
so ist so. Es.
Okay.
Ja.
Ich denke, jetzt haben wir genug gemacht.
Genau. Also, ja, wir sind wieder ein bisschen hin und her gesprungen. Das haben wir vorhin thematisiert. Das bleibt
das
nicht aus.
Das wird auch immer so bleiben.
Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, das Thema zu beschreiben, dass jetzt allen klar ist, dass diese inaktiven Wartezeiten, wo ich nicht aktiv tätig bin, sondern warte, dass es irgendwie weitergeht, dass die unter diesen ganzen Voraussetzungen, dass ungefähr im Voraus oder ja zumindest unmittelbar davor bekannt ist, wie lange das Ganze jetzt dauern wird, dass wir dann hier die Möglichkeit haben, das als Bereitschaftszeit zu dokumentieren. Ich hoffe auch, dass jetzt alle verstehen, dass diese Zeiten entlohnt werden müssen. Ja.
Ansonsten einfach vergessen. Schreiben, kurze
genau.
E-Mail.
kontakt@tachocast.de.
Und dann werden wir versuchen, diese Antworten zeitnah zu geben.
Genau.
Ja. Ansonsten, das war's, oder?
Ja.
Gut.
Wir können noch mal kurz Werbung machen für die Veranstaltung vom Deutschen Fahrtenschreiberforum. Am 3. Juni in Berlin. Da wird man einen interessanten Tag haben miteinander. Da haben wir jetzt schon einige Themen auf der Agenda,
ja.
Wo es nicht nur Probleme, sondern vielleicht auch Lösungen gibt. Und ja, geht einfach auf die Webseite vom Deutschen Fahrtenschreiberforum. Da ist alles zu finden. Natürlich freuen wir uns auch über Mitglieder.
Wollte ich gerade sagen, im besten Fall werdet ihr Mitglied.
Ja,
das
dann
wäre
ist die
natürlich
Veranstaltung
sehr
auch
schön.
Günstiger. Und ja, man kann noch mehr vom Netzwerk profitieren. Kann seine Themen einbringen, kann Lösungen, was heißt Lösungen, das wäre jetzt zu viel versprochen, aber man kann zumindest den Versuch unternehmen, gemeinschaftlich auf den Bund, die Länder, auch wie wir es jetzt ja erlebt haben, wieder
vielleicht ein
Harald
bisschen Einfluss zu nehmen.
Philipp waren ja wieder in Brüssel bei Korte, da kann man Themen platzieren, ja. Und da sind es jetzt auch in der Vergangenheit schon 2, 3 Kleinigkeiten gelungen, zu sensibilisieren.
Ja, ich denke auch, wir können immer schimpfen über alles, was schlecht läuft. Ich bin der Meinung, das Schimpfen hilft uns nicht weiter. Wir müssen aktiv werden. Und deswegen haben wir ja auch diesen Verein gegründet. Und wir haben schon wirklich tolle Leute dabei, muss ich sagen, aus verschiedenen Bereichen. Und deswegen sehr empfehlenswert. Also seht euch das mal an. Und vielleicht sieht man sich dann ja da und kann schön zusammen mal sprechen. In diesem Sinne.
Das wäre wunderbar. Eine gute Woche, wann auch immer ihr das hört.
Ja.
Und
wir hören uns ja auch wieder.
So machen wir es.
Alles klar.
Gute Zeit.
Macht's gut. Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschö. Das war der Tachocast. Die heutige Folge wurde unterstützt von Jorla, ihrem Komplettanbieter für Logistik- und Telematiklösungen. Jorla. Changes for a better future. Jetzt informieren unter jorla.de.